Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Mit dem Skifliegen in Planitza endete am Wochenende die Weltcup-Saison der Skispringer und die hatte es aus deutscher Sicht ja in diesem Jahr durchaus in sich und einiges zu bieten. 4 WM-Titel in Seefeld, das war ja vor knapp einem Monat die große Geschichte und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückblicken, dann haben wir auch die Verschanzentournee noch gehabt und die war ja aus deutscher Sicht auch erfolgreich mit Platz 2 und Platz 3 für Eisenbichler und Laie und natürlich gab es in dieser Saison auch Weltcup-Siege und einen davon fuhr am Wochenende dann auch Markus Eisenbichler in Planitza beim Skifliegen ein. Der erste Weltcup-Sieg für den dreifachen Goldmedaillengewinner von Seefeld, also kurz vor Ende der Saison hat es dann doch noch geklappt. Wir blicken zurück auf das Skiflugwochenende in Planitza und die Saison aus deutscher, österreichischer Sicht allgemein mit unserem Experten vom Kaltschnäuzig-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit Gernot Clement. Hallo Gernot.
Hi Malte, grüße dich.
Blicken wir zunächst mal zurück auf Planitza und auf den Auftakt. Der war ja dann für Markus Eisenbichler tatsächlich endlich mal golden. Der hatte ja schon so ein bisschen bei den Trainingssessions für Aufsehen gesorgt und dann hat es im Wettkampf zunächst auch endlich geklappt. Endlich hat er Kobayashi mal geschlagen.
Ja, es hat lang gedauert. Bis zum letzten Wochenende. Aber ich glaube, es ist ein bisschen symptomatisch für Markus Eisenbichler, dass er der Mann für die besonderen Springen oder die besonderen Fliegen ist und dass es dann letztendlich in Planitza klappt mit dem ersten Weltcup-Sieg und dann auch beim Skifliegen und dann auch noch, dass er Kobayashi besiegt. Das ist schon eine besondere Geschichte, aber betrachtet man die gesamte Saison, ist es ganz einfach hochverdient und der verdiente Lohn für harte Arbeit.
Ganz genau, die Kristallkugel, die sollte es am Ende dann zwar doch nicht werden, trotz dieses Erfolgs in diesem einen Springen zum Auftakt des Wochenendes in Planitza, aber das wird die Freude im DSV-Team und natürlich auch bei Eisenbichler letztlich sicherlich nicht schmälern, denn der Japaner Kobayashi, der konnte ja dann in der Folge noch ein bisschen zuschlagen.
Ja, es war ganz lustig, vielleicht das Ausgangsszenario. Eisenbichler hat ja mit dem Sieg am Freitag Kobayashi überholt und lag dann vor dem letzten Fliegen nur 4 Punkte vor Kobayashi. So, jetzt war das Szenario aber folgendes, dass beide eben einen Sieg hatten, Eisenbichler mit dem Sieg am Freitag. Und wenn man punktegleich ist, würde das am Ende dann bedeuten, es gewinnt derjenige die Skiflug-Weltcup-Kugel, der die meisten Siege hat. Aber dann hätten sie in dem Szenario, wo Eisenbichler Achter geworden wäre und Kobayashi Siebter, wären sie genau mit der gleichen Punkteanzahl Erster geworden. Also es hätte passieren können, ist es schlussendlich aber nicht, weil ja Kobayashi hat dann im ersten Durchgang am Sonntag wieder mal allen Kritikern bewiesen, dass er aus jedem Tal, wenn man das überhaupt als Tal bezeichnen kann, sowas von wieder sich herauskatapultiert. Ja, mit dem 252 Meter Flug im ersten Durchgang nicht nur Schanzenrekord aufgestellt, sondern auch jedem bewiesen, noch einmal am letzten Wochenende, wer hier der Dominator in dieser Saison ist.
Und damit hat er sich zum Ende dann eben auch noch den Sieg gesichert. Eisenbichler Dritter im Abschlussspringen und Zweiter war Domen Preutz. Aber wenn wir diese 252 Meter von Kobayashi uns nochmal vor Augen führen, da hatte Markus Eisenbichler ja am Samstag beim Team-Event 246 Meter gesprungen. Also Kobayashi am Ende doch nochmal einen draufgesetzt. Auch nochmal 6 Meter besser gewesen als der Deutsche. Ja, und im Grunde das untermauert, was die ganze Saison war. Du hast es schon gesagt, absolut verdient dann auch der Überflieger. Kobayashi, der hatte eine Saison tatsächlich zum Einrahmen.
Ja, unglaublich. Wir haben es bei der Vierschanzentournee auch schon angesprochen. Kobayashi war vergangene Saison zwar auch schon im Weltcup mit dabei, aber eher Top 15 Plätze, aber jetzt nicht ganz an der Weltspitze dran. Und wenn man sich seine Bilanz jetzt ansieht, mit dem Grand Slam der Vierschanzentournee, man hat so ein bisschen das Gefühl, er gewinnt so viel, dass man diesen Tournee-Grand Slam schon wieder vergessen hat, was ja auch eine unfassbare Leistung ist. Dann hat er jetzt den Skiflug-Weltcup für sich entschieden, den Gesamtweltcup mit einem unglaublichen Vorsprung. Ich meine, es sind knappe 600 Punkte, die er auf Stefan Kraft Vorsprung hat. Und die Raw Air hat er ja auch noch gewonnen, wo er im letzten Flug in Vikersund dann Stefan Kraft noch abgefangen hat. Also Kobayashi hat in dieser Saison einfach, ja, dominieren ist fast schon ein Hilfsausdruck. Unglaublich. Ich habe schon letztes Mal bei der Raw Air gesagt, man kann nur den Hut vor ihm ziehen. Aber nach dem Wochenende, es war wieder so eine Situation, wo man sich gedacht hat, okay, vielleicht kommt er ein bisschen ins Grübeln vom letzten Fliegen. Eisenbichler holt er sich doch noch den Skiflug-Weltcup. Der mit den 252 Metern war es wieder Kobayashi, der die richtige Antwort gegeben hat. Das absolut beste Flugsystem hat er in diesem Winter. Und ja, man kann, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, die Ergebnisse sprechen für sich. Unglaubliche Leistung.
Nur die WM war dann so ein kleiner Durchhänger beim Japaner. Da war ja dann Markus Eisenbichler, der große Überflieger. War das Krafttanken bei Kobayashi? War da der Akku einfach auch leer, dass es dann eben nicht mit dieser Siegesserie so weiterging? Das ist ja Klagen auf sehr hohem Niveau.
Ja, es ist Klagen auf sehr hohem Niveau, hast du recht. Man muss vielleicht erwähnen, dass bei der Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob die Weltmeisterschaft jetzt bei Kobayashi so ganz oben auf der Agenda stand, dass er da sich Gold holt. Klar, Weltmeisterschaft ist Weltmeisterschaft, aber mit dem Tourneesieg im Rücken könnte es natürlich sein, dass er sich da ein bisschen zurückgelehnt hat. Es waren natürlich auch keine einfachen Verhältnisse in Innsbruck und dann auch beim Normalschanzenspringen in Seefeld, wo ja gesagt wurde, das Springen war vielleicht eines der oder vielleicht das irregulärste Skispringen, das je durchgezogen wurde. Es war nicht seine WM, aber er ist 22 und er hat sicher noch, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre, wo er sich bei der WM dann doch Medaillen holen kann. Und vielleicht, wenn wir schon über die WM noch mal kurz sprechen, da hat Eisenbichler dann dieses Momentum genutzt und da bewiesen, dass er mit Abstand der zweitbeste Springer in Sachen Konstanz, in Sachen Ergebnisse war in diesem Winter und hat eben diese kleine Schwächephase von Kobayashi genutzt. Und vielleicht deswegen rückblickend auch kann man sagen, dass Kobayashi ganz, ganz weit oben ist an der Spitze und aber darunter auch alleine Eisenbichler steht. Und dass eben die beiden unangefochten Nummer 1 und Nummer 2 sind in diesem Winter.
Und was man auch mit Blick auf die Saisonrevue passierend sagen kann und dann auch mit dem Blick auf Planitzer, wenn wir auf das Team-Event schauen, wo die Deutschen dann ja auch in Planitzer Zweiter wurden, die Deutschen in der Mannschaft, in der ganzen Saison unheimlich geschlossene, unheimlich starke mannschaftsinterne Leistung auch.
Ja, unglaublich, wenn man bedenkt, dass in Planitzer es fast den ersten Mannschafts-Skiflug-Sieg gegeben hätte seit 19, was seit mehr als 19 Jahren sogar. Die Polen haben es eigentlich dominiert über weite Strecken, aber dann hat Piotr Siwa es, meine ich, auf über 240 Meter geflogen und hat dann in den Schnee gegriffen. Jetzt waren es am Ende dann doch nur 8 Punkte Rückstand. Aber insgesamt auch betrachtet, rückblickend auf die WM, wo man ja Gold geholt hat bei der Mannschaft, zusammen mit Polen würde ich sagen, die deutsche Mannschaft ganz vorne dabei.
Und das letztlich natürlich auch ein Verdienst des Bundestrainers Werner Schuster, der ja seine letzte Saison als Verantwortlicher der deutschen Mannschaft jetzt bestritten hat. Er hört ja auf bei der deutschen Mannschaft. Möglicherweise kommt sein ehemaliger Assistent Stefan Horngacher, der ist bei den Polen als Trainer ausgestiegen, aus dem Trainerstab der Polen ausgeschieden. Also Werner Schusters Bilanz bei der deutschen Mannschaft dann auch noch mal Revue passieren lassen und seinen Wert letztlich auch als Bundestrainer einschätzen. Wie würdest du sagen, wie viel Anteil hat er auch an dieser letzten Saison gehabt?
Ja, man muss sich nur anschauen, Werner Schuster, wie er aus den einzelnen Springern Siegspringer gemacht hat. Wenn ich dran denke, Severin Freund, WM-Titel in Falun, Markus Eisenbichler jetzt, WM-Titel in Innsbruck, Olympiasieg durch Wellinger in Pyeongchang. Der Verdienst ist unglaublich. Man muss dazu sagen, er hat 2008 den DSV übernommen, wo das Skispringen in Deutschland ja jetzt nicht gerade in Mode war, um es mal nett auszudrücken. Und die Erfolge sprechen ganz klar für sich, jetzt auch wieder mit der Mannschaft in Innsbruck bewiesen. Ja, was er einfach da geformt hat. Wellinger hat es auch im Interview gesagt, wie akribisch Schuster immer gearbeitet hat, 24 Stunden lang nur an Skispringen gedacht. Und er wird extrem abgehen. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Es besteht aber aus DSV-Sicht die Hoffnung, dass Werner Schuster erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer. Es gibt da eventuell die Überlegung, dass eine Akademie sogar gebaut wird, wo dann Werner Schuster ein Trainer sein könnte oder zumindest als Experte, externer Berater fungiert. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert aus DSV-Sicht, dass Werner Schuster zumindest in irgendeiner Funktion an Bord bleibt. Und sein Nachfolger Horngacher, gut, das sind natürlich gewaltige Fußstapfen, die der jetzt tritt, aber in den 3 Jahren, wo er jetzt am Chefsessel sozusagen war beim polnischen Skisprungteam, hat er auch Unglaubliches bewiesen, Unglaubliches geleistet. Wenn man sich anschaut, Kamil Stoch, Olympiasieg in Pyeongchang auf der Großschanze, zweimal die Vierschanzentournee gewonnen, die Polen auch jetzt wieder in dieser Saison mannschaftlich, wenn man sich den Nationencup anschaut, das beste Team. Und auch für die Zukunft, würde ich sagen, sind da auf jeden Fall die Weichen auf Erfolge gestellt. Schaut man sich das polnische Team an mit Kubacki, mit Jakub Wolny, mit Piotr Szywa, und da habe ich noch gar nicht Kamil Stoch erwähnt. Also, das ist auch Horngachers, großer Verdienst Horngachers, und deswegen glaube ich, muss man sich aus DSV-Sicht absolut keine Sorgen machen. Ich meine, es geht auch nur mehr um etwaige Vertragsdetails, bis dann endlich was verkündet wird, was sicher auch Horngacher fordert vom DSV. Er will nicht die One-Man-Show, sondern er will genau wissen, die Stützpunkttrainer, die dann hinter ihm arbeiten, das muss alles Hand und Fuß haben, bevor er dann letztendlich dann wirklich den Vertrag unterschreiben wird. Aber ich glaube, es ist genau die richtige Entscheidung, und sowohl beim DSV als auch beim polnischen Skiverband, wo jetzt der bisherige Assistenztrainer von Horngacher Doleschal übernimmt, kann man auf eine Zukunft blicken, die sehr erfolgsversprechend ist.
Also, das klingt doch schon mal gut. Aus Trainersicht wird da also ja auf Kontinuität gesetzt, zumindest auf Kontinuität, dass der Siegeszug bzw. die guten Ergebnisse der deutschen Mannschaft weitergehen. Und auch was die Springer angeht, da wird sich ja auch nicht so viel verändern. Da werden dann vor allen Dingen ja auch Hoffnungsträger wie David Siegel, der sich ja im Predazzo leider das Kreuzband gerissen hat, dann hoffentlich auch wieder fit sein und dann diese Erwartung, die man ja auch an die letztlich hat, vielleicht auch umsetzen können. Also auch das Nachwuchspotenzial der deutschen Mannschaft sieht eigentlich gut aus.
Sieht gut aus, ja. In erster Linie gilt es jetzt aber auch mal, dass Eisenbichl auf dieser Erfolgswelle bleibt. Ganz wichtig. Und wenn ich mir anschaue, Richard Freitag und Andy Wellinger, dass vor allem die beiden wieder an die Weltspitze kommen. Ich meine, ja, Top 30 Ergebnisse haben sie viele gesammelt, aber wir wissen genau, dass sie sich eigentlich für Höheres empfehlen sollten. Es war nicht der Winter von Wellinger und Freitag. Freitag war ja jetzt auch wieder bei der Raw Air, war ein bisschen krank, es kam ein bisschen später dazu, hat aber dann in Vikersund bewiesen, was er drauf hat, ist einige Male über 230 Meter geflogen. Also das auf jeden Fall zwei Personalien, wo es gilt, dass die beide wieder an die Weltspitze kommen. Stefan Laie, Karl Geiger, ja, die Breite, in der Breite ist man auf jeden Fall gut aufgestellt. Man muss nur eben sorgen, dass dieses Gen des Siegspringers erhalten bleibt. Jetzt vor allem bei Eisenbichler, und dass es bei Wellinger, bei Freitag wieder zurückkommt.
Dafür wird dann Stefan Horngacher hoffentlich sorgen, wenn wir die Deutschen also schon Revue passieren lassen. Da gucken wir natürlich auch auf die Österreicher. Die hatten ja eigentlich auch mal über Jahre, Jahrzehnte eigentlich das Siegergehen implementiert. Das ist ihnen ein bisschen abhanden gekommen. Wie würdest du die Saison aus österreichischer Sicht einschätzen?
Ja, also sehr durchwachsen. Wir haben es, meine ich, wir beide eh bei der Vierschanzentournee auch schon mal besprochen, dass die Grundstimmung einer nicht allzu gute ist, dass wir mit Stefan Kraft so im Moment den einzigen Siegspringer hatten über die Saison über, der sich aber dann in Garmisch seine Chancen auf den Tourneesieg verbaut hat und nicht den zweiten Durchgang erreicht hat. Und der auch jetzt gegen Ende der Saison leider ein wenig ins Schwächeln geraten ist. Er hat die Raw Air, den Sieg bei der Raw Air hatte er vor Augen. Aber Kobayashi hat ihm dann ja im letzten Flug noch den weggeschnappt, und jetzt sind Planitzer mit Platz 14 und Platz 17, war nicht mal unser einziger Siegspringer ganz vorne mit dabei. Dazu Michi Heiböck, der da vorne etwas hinterherläuft, ein Daniel Huber, der auch bei der Raw Air zweimal im ersten Durchgang unter den Top 5 war, aber dann es eben im zweiten Durchgang nicht mehr geschafft hat, da anzuknüpfen. Ja, es ist eine durchwachsene Saison. Man sollte sicherlich nicht alles schlecht reden, aber vergleicht man jetzt die österreichische Mannschaft mit einer polnischen Mannschaft, mit einer deutschen Mannschaft und jetzt auch wieder mit einer slowenischen Mannschaft, die man jetzt gegen Ende auch nochmal herausheben muss, die sich unglaublich gut geschlagen haben die letzten 2 Wochen, hinkt Österreich ein bisschen hinterher. Ich bin sehr gespannt, auch personell hat sich einiges getan jetzt nach dem letzten Fliegen. Der Co-Trainer Florian Liegl hat aufgehört, weil es scheinbar Unstimmigkeiten gab. Er hatte Ambitionen auf das Cheftraineramt, will sich nicht als Co-Trainer zufrieden geben. Jetzt geht er zusammen mit seinem Kollegen. Also da wird sich auf jeden Fall einiges tun. Ja, sehr durchwachsen. Man weiß auch nicht, was passiert mit Gregor Schlierenzauer. Der technische Direktor Mario Stecher hat gesagt, er glaubt nach wie vor fest an Gregor Schlierenzauer. Aber ob er die Karriere beendet oder nicht, weiß man nach wie vor nicht, weil er ja im Moment absolut nichts an der Weltspitze verloren hat, weil er die Sprünge einfach nicht hinkriegt, war dann bei der WM nicht dabei. Ja, eher negativ als positiv. Stefan Kraft, die positive Ausnahme. Ja, es ist nicht die gewünschte Saison. Es ist nicht die Saison, die man sich gewünscht hat aus österreichischer Sicht. Aber ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Was macht dir Hoffnung oder was macht dem ÖSV Hoffnung, dass es dann in der neuen Saison besser wird? Jetzt ist natürlich erstmal eine Auszeit da. Das ist wichtig, auch um den Kopf frei zu kriegen, aber sicherlich auch um die ein oder andere, Strukturänderung vielleicht anzuschieben.
Ja, man muss sich anschauen, vor allem wenn man sich Michi Heiberg zum Beispiel ansieht, der vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit der Situation von Andy Wellinger. Eigentlich ein Springer, der das Potenzial für die Top 3, für die Top 5 hat, aber der Form hinterherhinkt. Und da fragt man sich ja, an welchen Details hapert es da? Mhm. Vielleicht muss man einfach schauen, dass man vor allem diese Springer, wo man weiß, sie haben das Potenzial zur Weltspitze, nochmal gestärkt unterstützen jetzt über den Sommer. Ja, es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, ja.
Und da wird der ÖSV hoffentlich dann dran ansetzen und dann werden wir in der nächsten Saison vielleicht über mehr Erfolge wieder sprechen können. Wir haben das Ganze natürlich im Blick, das Wintersportgeschehen hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Sportplatz, aber vor allem natürlich auch in unserem Wintersport-Podcast Kaltschnäuzig. Gernot Clement regelmäßig zu Gast dort bei Sebastian Mühlenhof mit seiner Expertise zu den diversen Wintersportarten, so zum Beispiel auch zum Skispringen, wie eben hier im Sportplatz. Gernot, vielen Dank.
Sehr gerne, Malte, und in der Hoffnung auf einen erfolgreicheren ÖSV nächste Saison.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.